Schön. Langes her wieder, dass ich bei euch sein konnte. Und fühlt sich komisch an. Ich bin reingekommen und einiges fühlt sich so vertraut an. Und dann wiederum doch neu. Es ist so beides da. Ich sehe neue Gesichter, und die ich so noch nicht direkt vor Augen. Vielleicht seid ihr einfach so schnell gewachsen, dass ich euch einfach nicht wieder erkenne. Wiederum sehe ich alte Gesichter, die einfach noch älter geworden sind. Und bei manchen habe ich das Gefühl, die haben sich gar nicht verändert. Wilfried, also wie machst du das? Ich glaube, ich würde in 100 Jahren kommen und würde es gleich aussehen. Ja, ist erstaunlich. Also das, ich habe mich auch ein bisschen verändert. Meine Haare sind nicht nur weniger, sondern auch kürzer geworden mittlerweile. Ja, ist einfach bequemer und praktischer. Ich sehe hier neue Mikrofone und so. Also ich bin ein bisschen durcheinander. Aber schön, ich freue mich, euch etwas aus der Bibel weiterzugeben. Ich habe einen Text mitgebracht, der mich sehr begeistert hat oder der tief in mein Herz gedrungen ist. Ich habe nach einer Gewohnheit, die ihr auch selber kennt, nicht nur aus der Zeit, in der ich bei euch war, sondern auch ein bisschen durch die Predigten hier und durch Ewald, fortlaufend durch ein biblisches Buch zu predigen. So predige ich seit einigen Jahren im Markus-Evangelium und freue mich an jeder Predigt, an jedem Sonntag, und bin selber erstaunt und überrascht über jede neue Entdeckung von den sogenannten alten Geschichten, die man seit klein auf kennt. Und es wirklich jeder Text aufs Neue begeistert mich, aber es gibt einfach bestimmte Texte oder einige Passagen, die gehen einem sehr na, und die gehen nochmal groß auf, und man denkt, man kennt's, und dann merkt man, man kennt's doch nicht. Und die begeistert mich. Und ich habe so einen Text mitgebracht, der mich ganz besonders berührt hat und auch ganz tief hängen geblieben ist. Wie gesagt, nicht, dass die anderen das nicht getan haben, aber bestimmte Texte, die gehen einem einfach trotzdem noch besonders nah. Und so einen Text habe ich heute mitgebracht, und ich würde gerne ihn euch vorlesen im Markus Evangelium Kapitel 7, Verse 31 bis 37 sind die Verse. Da würde ich gerne noch beten, und dann gucken wir uns diesen Text gemeinsam an. Also Markus, Kapitel 7, Vers 31 bis 37. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Zehnstädtegebiet. Und sie bringen ihm eine Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hände auflege. Und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite, legte seine Finger in seine Ohren und berührte mit Speichel seine Zunge. Und er blickte zum Himmel auf, seufzte und spricht zu ihm: Hephata, das ist, werde geöffnet. Und sogleich wurden seine Ohren geöffnet und die Fessel seiner Zunge wurden gelöst, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, dass sie niemanden sagen sollen. Je mehr es aber ihnen aber gebot, desto mehr machten sie über ihn allemassen bekannt. Und sie gerieten in höchstem Maß außer sich und sprachen: Er hat alles wohl gemacht. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, schon mal gelesen? Ein Wunder Jesu, ein herrliches Wunder, ein besonderes Wunder. Und warum, würde ich gerne euch gleich sagen. Davor will ich aber noch mit meinem Herrn reden. Jesus bitten, Herr, dass du von dieser Herrlichkeit, die uns dein Wort hier offenbart, von deiner Herrlichkeit, deiner selbst, deiner herrlichen Person, dass du auch in unseren Herzen heute Morgen aufleuchtest und dass wir sehen und erkennen dürfen, wie herrlich du bist. Herr, möge dieser Text und auch die Predigt in all der Begrenztheit und Schwachheit zum Segen werden jedem Hörenden. Möge es das geben, was er braucht an Ausrichtung, als Zurichtung, als Stärkung, als Ermahnung, als Trost, als Kraft, als Glaube. Das vermagst du durch deinen Geist zu tun. Über Bitten verstehen uns in die, wirklich in die Tiefe, in die Länge, in die Breite, Höhe, in die Erkenntnis übersteigen, die Liebe deiner selbst uns schenken. Schenke Gnade dazu im Hören, schenke Gnade im Reden. Das bete ich, Jesus, in deinem Namen. Amen. Ich nehme euch sofort in Vers 31. spare jegliche Einleitung dazu und Hinführung, weil der Vers 31 selbst die Einleitung ist. Und ich Angst habe, wenn ich eine Einleitung mache, dass ich die Zeit nicht mehr habe, euch den Rest auszulegen und euch da hineinzunehmen. Aber der Vers 31 ist die Einleitung und bei Markus immer wieder sind die ersten zwei Verse, mindestens der erste Vers, immer wieder so, der zeigt uns, in welchem Kontext, den berühmten, berüchtigten Kontext, der immer wieder wichtig ist und manchmal auch lang ist, aber der ist ungemein wichtig. Und gerade beim Markus-Evangelium gibt es immer wieder so Ortsangaben in dem Vers, und die sagen uns, wo befinden wir uns gerade und erinnern uns, was passiert gerade, wo passiert das gerade, warum passiert das. Und das ist wichtig, dass man so vor Augen hat und dann weiß, das einzuordnen, was wir da vor uns haben. Ich lese euch nochmal Vers 31. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das 10-Städte-Gebiet. Erst einmal nichts groß Aufregendes, man bekommt eine geografische Angabe und man neigt dazu, jetzt ohne vorwurfsvoll, aber über solche Verse drüber zu lesen, sagt, okay, danke, wir wissen Bescheid. Beziehungsweise, wenn man gerade in der Geografie nicht so bewandert ist, vor allem im Nahosten, Jerusalem, Galiläa, Judäa, Samaria, dann, wenn man sich da nicht einordnet, dann sagt es einem auch nicht viel, muss ich sagen. Und ich bin so einer, muss ich die Karte anschauen, bei mir hinten in der Bibel notfalls, und gucken, okay, wo ist Süden, wo ist Sidon, wo ist Tyrus, wo ist das 10-Städte-Gebiet, wo befinden wir uns, damit ich wenigstens bildlich das mir vorstellen kann, wo ist Jesus da gewesen. Aber die Angabe, die wir haben, ist nicht nur, dass wir einfach so eine Route bekommen und sehen halt geografisch, wo war Jesus unterwegs, sondern hier geht's, wir werden da hineingenommen, wir werden da hineingeführt, um was geht's eigentlich in dieser Begebenheit, um was geht's in dieser Geschichte. Jesus befindet sich hier mitten im 10-Städte-Gebiet, nachdem er, wie gesagt, Tyrus und Sidon durchgequert hat, und wir sind mitten im Heidengebiet. Jesus hat Jerusalem verlassen, er hat sein Volk verlassen, hat die Jünger genommen und ist mittlerweile im Heidengebiet angekommen. Warum ist er da? Das möchte ich ganz kurz zeigen. Das Markus-Evangelium kann man sehr einfach, einprägsam in zwei Teile gliedern. Und zwar die ersten 8 Kapitel beschreiben die Person Jesu, wer er ist, der Sohn des lebendigen Gottes, der vom Vater gekommen ist, der das Evangelium, das Reich bringt. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Die ersten 8 Kapitel beschreiben die Person. Die nächsten oder die letzten 8 Kapitel beschreiben das Werk von ihm. Und in beides ist wichtig, um das Evangelium richtig zu verstehen und einen rettenden Glauben zu erkennen und zu erfahren, muss man beides sehen und an beides glauben, nämlich an die Person Jesu und an das Werk Jesu. Beides gehört zusammen. Und wie gesagt, 8 Kapitel intensiv zeigt Jesus, wer er ist. Und so tut er viele Zeichen und Wunder, Machttaten und Erweisung seiner Vollmacht und Beweisführungen, dass er wirklich der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und Markus, inspiriert durch den Heiligen Geist, und das ist so faszinierend, kunstvoll und bewusst ordnet Ereignisse, Zeichen und Wunder, Auseinandersetzungen hintereinander an, um uns zu zeigen, wirklich Jesus ist er. Es ist er. Gleich zu Beginn seines Dienstes hat er 12 Apostel nicht nur in die Jüngerschaft geholt, sondern eben eingesetzt und berufen, auserwählt, damit sie von diesem Zeugnis geben sollen. Sie sollen Zeuge seiner Person sein, der Beweisführung und der Vollmachterweisungen, und sie sollen genauso Zeugen auch seines Werkes sein. Und so nimmt Jesus sie von Anfang an, sie dürfen mit ihm mitgehen, sie dürfen das alles sehen, sie dürfen das alles lernen und somit befähigt zu sein, um später von diesen Dingen Zeugnis in der Welt zu sein und von diesem Evangelium eben Zeugnis zu geben, und zwar von dem ganzen Evangelium, und zwar von der Person und vom Werk Jesu Christi. Also im Wesentlichen ist das Markus-Evangelium. Und die einzelnen Begebenheiten sind kunstvoll angeordnet, damit wir das sehen und lernen, wie Jesus die Jünger zu diesem weltweiten Zeugendienst berufen hat und ausgerüstet hat und ausgebildet hat. Also was mussten sie glauben, was mussten sie sehen und was mussten sie eben auch weiter bezeugen. So beginnt Jesus mit ihnen und ist in Judäa unterwegs, er ist in Galiläa unterwegs. Wir sind jetzt hier am Ende von seinem galiläischen Dienst. Jesus tut ein Zeichen, ein Wunder nach dem anderen, ein klarer Machterweis nach dem anderen. Und das Erschreckende ist, sein eigenes Volk sieht es nicht, sein eigenes Volk glaubt es nicht, sein eigenes Volk versteht es nicht. Und er hat eins der größten Machterweise getan, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er selbst der Schöpfer ist, wer ist, dass er Gott ist. Er hat ein paar Fische und ein paar Brote vermehrt. Mit auf einen Schlag hat er tausende Menschen ernährt von einem kleinen Snack, das ein Junge mitgenommen hat, oder wahrscheinlich seine Mutter mitgegeben hat. So ein kleiner Snack war dabei und er hat, je nachdem, manche Theologen sagen, bis 25.000 sind es gewesen. Schrauben wir runter, sagen wir 20 ist immer noch viel. 5.000 Männer plus Frauen plus Kinder, wir haben eine Riesenmenge. Und das ist ein so klarer und so herrlicher Machterweis, dass Jesus wirklich der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und trotzdem, obwohl das so ein großartiges Ereignis war, sie glauben an ihn nicht. Sie lehnen ab, sie hinterfragen ihn, sie suchen nach Fehlern, sie suchen nach irgendwas, wo sie zeigen können, guck mal, das ist ein Irrlehrer, guck mal, das ist ein Verführer, der ist nicht Gottes Sohn und so weiter. Und nachdem Jesus ihnen das so gezeigt hat und das vor Augen gemalt hat und sie an ihn nicht glauben, verlässt er Galiläa, verlässt er die Seine, nimmt die 12 Hanseln mit, die übrigens nicht viel mehr getaugt haben, so er nimmt sie mit und er geht weg und er geht jetzt nach Sidon, er geht nach Tyrus zuerst, dann geht er nach Sidon. Das ist, wenn auf der linken Seite das Meer ist und das ist da oben. Gerade raus aus dem Gebiet Israels. Er geht bewusst ins Heidenland. Der Kontext, der ist sehr, sehr, sehr bedeutsam. Schaut mal in Vers 24. Da sind wir, da heißt, von dort aber brach er auf, von wo eben, unmittelbar nach diesem großen Zeichen Wunder, von dort aber brach er auf, ging weg in das Gebiet von Tyrus und er trat in das Haus und wollte, dass niemand es erfahre und er konnte nicht verborgen bleiben. Und dann kommt eine Frau und sagt sofort, bitte hilf meiner kleinen Tochter, die ist besessen. Und was macht Jesus? Reagiert nicht drauf. Und sie fleht weiter. Und er sagt, oh, ich muss erst meine Kinder ernähren. Und dann sagt sie, aber kriegen noch, beziehungsweise er sagt, die Hunde, die kriegen doch nicht von den Kindern das Essen. Man muss es. Und dann fleht die Frau und sagt, ja, ich weiß, aber kriegen nicht wenigstens die Hunde die Bröckel, die von dem Tisch der Kinder fallen. So, ihr habt schon mal von der Begebenheit mit Sicherheit gehört. Und man denkt, oh, so hart ist Jesus. Er bezeichnet eine Frau als Hund. Manche tun sich schwer, sagen Chihuahua, so ein süßer kleiner Hund, so ein Schoßhund. Jesus kann doch nicht sagen, du bist ein Hund, das ist doch hart. Das hat Jesus niemals gemacht. Er meinte einfach, so ein süßer kleiner Hund bist du. Wirklich, weil sie sich so schwer tun, dass Jesus so hart war gegenüber dieser Frau. Aber überleg mal, wo er ist. Er geht von den Seinen. Er geht in das Heidengebiet. Und er kommt zu ihnen und sagt, bitte sagt nicht, dass ich da bin. Er geht heimlich in ein Haus und bitte sagt es niemandem. Und siehst du, was passiert? Und sofort ist das Haus proppenvoll. Er will nichts tun und die Menschen kommen und sagen, bitte hilf. Und er sagt, nein, ich helfe nicht. Und sie flehen ihn an. Wisst ihr, warum Jesus das macht? Nicht, weil er nicht helfen will. Nicht, weil er so hart zu der Frau ist. Er zeigt den Jüngern, er sagt, passt auf, was habt ihr alles gesehen, als ich bei meinem Volk war? Wie viel habe ich gemacht? Und jetzt gehen wir mal zu den Heiden. Und wir machen so, wir machen keine Traktate, wir machen keine Publikation, wir laden nicht ein zu einer Evangelisation, wir sagen nicht, oh, heute Abend ist Hauskreis in dem Haus, bitte kommt alle zu Jesus. Wir machen nichts davon. Wir gehen heimlich und wir sagen nichts davon. Und ihr werdet sehen, was passiert. Und wisst ihr, was passiert? Die Heiden, die kommen. Und sie strömen. Und dann sagt Jesus, ich werde es ihnen so schwer machen, wie ich es nur machen kann. Ich werde so hart zu ihnen reagieren. Wenn sie mich was fragen werden, ich werde sie abweisen. Ich werde sogar als Hunde sie bezeichnen. Und wisst ihr, was passieren wird? Sie werden nicht gehen. Die werden sagen, ja, Herr, aber bitte, bitte. Wisst ihr, was Jesus jetzt macht? Er nimmt die Jünger und ich sage schon, das ist mein eigenes Volk. Guck mal, wie sie mit mir umgehen. Und jetzt gehe ich mal zu den Heiden und wollte mal sehen, wie sie mit mir umgehen. Es ist eine Gegenstandslektion, das ist sozusagen der Vorgeschmack der Mission. Das ist der Vorgeschmack der Apostelgeschichte. Jesus zeigt ihnen, welche Auswirkungen hat es, wenn man mich ablehnt. Man geht zu den Heiden und dann schaut mal, was dann passiert. Sie werden mich annehmen, die mich nicht gesucht haben, die werden mich suchen. Die von mir nichts gehört haben, die werden glauben. Also diese erste Lernerfahrung machen die Apostel, als Jesus zu den Heiden geht. Warum? Weil sein eigenes Volk sie abgelehnt hat. Und jetzt beginnt, Jesus zeigt an mehreren Stellen, wie werden die Heiden reagieren? Wie werden die Menschen, die eigentlich so weit von Jesus sind, wie werden sie auf ihn reagieren? Ich will euch so nochmal ganz kurz in den Kontext mit hineinnehmen. Jetzt folgt ein Wunder, das ich gerade euch vorgelesen habe. Ein Wunder, an dem Jesus einen Mann seine Ohren und sein Reden heilt. Wir gucken uns das gleich an. Dann kommt ein Abschnitt wieder von einer Speisung, aber nicht mehr 5.000, nur 4.000. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum nochmal also eine Speisung? Warum auch nochmal eine genaue Erklärung, was da passiert? Und als ich übrigens an dem Text mit Predigen dran war, dachte ich, was kann ich Ihnen hier schon sagen, was ich nicht vor ein paar Wochen Ihnen schon gepredigt habe? So, das Wunder ist ja ähnlich, sehr ähnlich. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Wisst ihr, wer hier die Speisung der 4.000 sind? Das sind Heiden. Warum? Die Heiden bekommen das gleiche Brot. Die Heiden bekommen den gleichen Messias. Die Frau sagte, bitte ein paar Krümel von dem Tisch. Und was kriegen sie? Ganze Brote. Nicht nur ein paar Krümel. Aber das Erstaunliche, was dabei ist, Jesus nimmt dann die Jünger wieder mit. Und er geht mit ihnen zurück. Nach diesem großartigen Ereignis, die Speisen der 5.000 in seinem eigenen Land. Was passierte da? Jetzt die Speisen der 4.000 bei den Heiden. Und was passiert danach? Jesus nimmt die Jünger, fährt mit ihnen wieder zurück. Und er kommt zurück und wird sofort erwartet. Und er kommt nach Hause und sofort wieder Angriffe. Sofort wieder Verblendung. Jesus packt die Apostel wieder ins Boot und sagt, okay, dann halt nicht. Fährt wieder weg. Und dann, während er wegfährt, sagen die, wir haben Brot vergessen. Und ihr sagt, wieso habt ihr Brot vergessen? Und ihr sagt, hütet euch von dem Sauerteig der schriftgelehrten Pharisäer. Und die denken und sagen, oh nein, Jesus schimpft uns, weil wir kein Brot dabei haben. Und dann sagt Jesus, liebe Freunde, aus wie vielen Broten habe ich vor kurzem 5.000 ernährt? Aus wie vielen Broten habe ich 4.000 ernährt? Und dann sagt er zu ihnen, ihr Halsstarrigen, ihr Verhärteten an Herz und Ohren, wieso erkennt ihr immer noch nicht? Und zwar nicht nur die Juden, nicht nur die schriftgelehrten Pharisäer, das Schockierende ist, seine eigenen Jünger haben es ebenfalls nicht verstanden. Sie haben immer noch nicht verstanden, wer Jesus ist. Das ist die ganze Dramatik, das ist unser Kontext. Und in diese eigentlich schockierende Wahrheit oder die Situation, wo man merkt, nach all den großen Zeichen von uns, sowohl bei Juden wie bei den Heiden, erkennen sowohl die Juden wie auch die Jünger, die erkennen nicht, wer Jesus ist. Und das stellt sich, und wir sind am Ende der Offenbarung, wer Jesus als Person ist. Und die Frage ist, ja, wer kann es denn erkennen? Also wenn man bei solchen großartigen Wundern dabei ist, davon sogar ist, wieso können sie ihn nicht erkennen? Oder? Na ja, Mensch, ihr Blöden, was soll das? Hat es dir nicht geschmeckt, oder? Warum? Und wisst ihr, was uns der Abschnitt hier lehrt? Und dazu ist unser Wunder wichtig. Zwei Wunder werden in allen Evangelien so berichtet, so wie sie hier berichtet sind, und zwar immer an der gleichen Stelle. Und zwar das Wunder, das, wie ich euch gerade vorgelesen habe, dass Jesus einem die Ohren und in die Zunge heilt. Und dann unmittelbar danach, das ist Vers 22 in Kapitel 8, wird uns berichtet, dass Jesus ein weiteres Wunder tut. Und zwar, dass er einem die Augen heilt. Und das ist unser Kontext. Das heißt, oder andersrum, und danach, wisst ihr, was dann kommt? Das ab Vers 27, das Bekenntnis von Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm im Matthäus-Evangelium, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jetzt komme ich zum Schluss, zum Kontext. Es geht um Folgendes. Wenn Gott einem die Ohren nicht aufmacht, wenn Jesus einem die Ohren nicht reinigt, wenn Jesus einem nicht die Augen nicht reinigt, dann wird niemand ihn hören können, niemand wird ihn sehen können. Gott muss sich euch offenbaren. Fleisch und Blut vermag es nicht. All die Zeichen, Wunder, die bestätigen, dass ich es bin. Aber obwohl ihr das seht, glaubt ihr nicht. Warum? Es muss von Gott geschenkt werden. Es ist ein absoluter Gnadenakt. Und das ist die Lektion am Ende von der Person Jesu Christi. Bekommen wir zwei Wunder, die uns deutlich machen, Jesus muss selbst uns die Ohren öffnen, Jesus muss selbst uns die Augen öffnen, damit wir in all seiner Herrlichkeit sehen. Man kann dabei sein und nicht mittendrin sein. Man kann die Zeichen Wunder erleben und sich daran freuen und sagen, Jesus, werde unser König, solange du meine Bedürfnisse stillst, solange du mein Heiler bist und solange du mein Geld mir finanzierst, solange all das du mir gibst, was ich brauche, kannst du mein König sein. Und all das von ihm haben und ihn dafür toll finden und nicht erkennen, wer er wirklich ist. Das ist unser Kontext. Wenigstens ganz grob, ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin folgen. Jetzt gucken wir uns das Wunder an. Wie trägt dieses Wunder zu diesem Verständnis bei? Es geht darum, es braucht eine Offenbarung. Wenn wir das behalten, dann habt ihr schon die Stelle verstanden. Aber das, was mich fasziniert hat, nicht nur der Kontext, sondern was mich fasziniert hat, ist, wie Jesus das macht. Kurz vorher weist er noch so schorf die Heiden ab. Und hier sehen wir, wie er deutlich macht, wie zärtlich, wie fürsorglich, wie liebevoll er sich um Menschen kümmert, die zu ihm kommen. Und das ist hier ein Heide. Schaut mal, dann heißt es, er geht in das Gebiet Tyrus, dann nach Sidon und geht in das Zehnstädtegebiet. Dieses Gebiet ist Heidenland. 10 Städte auf der anderen Seite vom See Genezareth. Er war mindestens 3-4 Monate mit den Jüngern da unterwegs. Und zwar immer im Heidenland. Hat den seinen Rücken da in dem zugekehrt. Und er geht ins Heidenland. Und was er da erlebt, ist doch eine Menge. Ist eine Menge. Was er da erlebt. Darf ich euch nur ganz kurz daran erinnern, was im Zehnstädtegebiet passiert ist? Und zwar, ziemlich am Anfang hat Jesus schon mal dieses Zehnstädtegebiet kurz besucht. Ganz kurz. Er ist rübergefahren und da begegnete ihm einer, ein Besessener, mit Ketten. Niemand konnte ihn bändigen, keine Ketten konnten halten. Warum? Er hatte eine Legion Dämonen in sich. Und er erfährt Befreiung, Rettung und in einer wunderbaren Art und Weise, auch das wird uns berichtet in Markus vorher schon und deswegen nicht unwichtig, aber was wichtig ist, als Jesus wieder geht, was will dieser Mann? Er sagt, darf ich mit? Und Jesus sagt, nö. Dann denke ich, oh, irgendwie ist Jesus Missionsstrategie komplett anders wie unsere. Ja? Eigentlich kann man, da ist ein Mann hier, Der kann nicht reden, würde gern reden, kann er nicht. Und dann kann er reden und darf er nicht. Komisch, gell? Jetzt wäre an dem Punkt zu sagen, jetzt kann ich erzählen. Und Jesus sagt, das ist komisch. Da kommt einer und sagt, ich will dir nachfolgen. Jesus sagt, bleib da. Und dann sagt er, geh in dein Haus, erzähl es. Wo? Erzähl es deiner Familie. Und dann heißt es, und er ging in sein Haus und in der ganzen Gegend der Zehnstädte, in den Zehnstädtegebiet. Wisst ihr, wer der erste Missionar im Zehnstädtegebiet war? Abgesehen von Jesus? Das war dieser Besessene. Und wisst ihr was? Er hat allerhand Vorarbeit geleistet. Denn als Jesus kam, wussten schon ganz, ganz, ganz viele, wenn er die Hand auflegt, passiert etwas. Deswegen kamen so viele. Auf einmal kommt dieser Jesus, von dem dieser Mann wahrscheinlich da in der ganzen Gegend rumgetratscht hat. Und die haben gesehen, gesagt, was ist mit dir passiert? Ja, Jesus hat mich berührt. Wie? Und jetzt ist er da. Also das ist Vorarbeit, das ist Mission, weit vor Apostelgeschichte, weit vor Pfingsten, was wir hier haben. So kommt Jesus in dieses Gebiet, er ist bei den Heiden, er widmet sich den Heiden zu. Und dann Vers 32. Gucken wir uns mal das hier an. Und sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und bitten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Wer sind sie? Würde mich interessieren, wer sind diese sie? Es gibt ein paar Namen. Wer sind diese sie? Juden oder Heiden? Heiden. Das sind die Menschen aus diesem Zehnstädtegebiet. Wir wissen nicht genau, wer sie waren, wie viele sie waren. Aber warum heißt es, und sie bringen ihn zu ihm? Was war das Problem von diesem Mann? Er könnte nichts hören. Woher wusste er von Jesus? Woher könnte was von Jesus wissen? Er konnte ihn nicht, er war ja woanders. Die anderen haben alle gehört von diesem Zeugnis von Jesus. Und dieser Mann, der hatte keine Chance zu hören. Wenn da niemand da gewesen wäre, der gesagt hat, oh, wir haben gehört und dieser arme Kerl hat nichts gehört, wir müssen ihn dahin bringen. So, das ist der nächste Missionsbefehl, den wir hier drin haben. Die nächste Aktivität, was das für ein Zeugnis von diesen da hinaus, also sie nehmen und sie können ihm nicht helfen, sie können ihn nicht heilen. Aber was sie machen können, sie bringen ihn zu Jesus. Und das machen die. Das machen sie gut. Und sie nehmen ihn und bringen ihn zu Jesus. Das sind die Folgen, der Vorarbeit, die wir hier haben. Gucken wir uns mal die Krankheit an. Sie bringen einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete. Interessante Formulierung. Was ist sein Problem? Was ist seine Krankheit? Er ist taub. Ob er von Geburt auf taub geboren ist, wissen wir nicht. Ob er als Kind erkrankt ist und so nicht, und wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass die Krankheit schon so früh da war, dass er nur mit Mühe reden konnte. Das heißt, ich bin mir sicher, dass ihr schon alle mal einen Tauben habt reden hören, wie das klingt. Warum klingt das komisch? Nicht, weil er nicht reden kann. Das heißt, mit der Zunge hat er kein Problem, sondern mit dem Gehör. Er weiß nicht, wie Worte klingen. Er kann sie nicht hören. Und weil er nicht hören kann, kann er auch sie nicht richtig reden. Abgesehen von der medizinischen Ebene hier, finden wir eine tiefe geistliche Wahrheit. Wenn wir Gottes Wort nicht hören können, dann können wir davon auch nicht reden. Wir müssen es hören, um es verstehen zu können. Hatten wir einen Geburtstagsvers, hat jemand, Römer 10, darum geht's. Ja. Wir müssen es hören können, um davon dann weiter reden zu können. Und der heißt nicht, dass er gar nicht reden konnte, er konnte nur mit Mühe reden. Sein Reden war undeutlich, sein Zeugnis war undeutlich. Aber er hat ein Problem. Das Problem waren die Ohren, das Problem war nicht in erster Linie die Zunge. Das wird uns hier gesagt. Also das ist die Krankheit. Das bedeutete zeitgeschichtlich oder kulturell geschichtlich, dass dieser Mann ausgeschlossen war von der Gesellschaft, zumindest Mühe hatte. Versteht ihr, da gab es keine, wie nennt man die Schule, Gehörschule, da gab es keine Implantate, heutzutage bekommt man Implantate an den Knochen, da gibt es einigermaßen Schallübertragung, selbst das, es gibt Gebärdensprache, es gibt viel und trotzdem, selbst heute fühlen sich Menschen, die nicht gut hören, ausgeschlossen, oder? Die älteren Geschwister, die schon schlechter hören, wissen, was ich meine. Man kann dabei sein und man ist nicht dabei, weil man nichts versteht, oder? Entweder nimmt man nur Lärm wahr und irgendwann mal schaltet man ab. Irgendwann mal ist man nicht so richtig drin. Man kann nicht mehr mitlachen, man kann nicht mehr mitreden. Das schließt einen aus. Taubheit schließt aus. Und damals extremer, abgesehen davon, dass sowohl im Heidentum wie im Judentum auch das eine Krankheit war, die dämonisch oft interpretiert war. Entweder die Sünde oder was hatte er getan, die Eltern getan, beziehungsweise was er ist besessen. So hat man sich distanziert von ihm. Erstaunlich, dass sie ihn nahmen und zu Jesus brachen, dass überhaupt welche da waren, die sich ihm angenommen haben. Es schließt aus. Das heißt, er lebte ein Leben in gewisser Isolation. So, ich bin ständig am neue Fremdwörter lernen. Er lebte in dieser Art. Keine einfache Situation für ihn. Frustriert, allein, hilflos, isoliert. Kein gutes Gefühl und keine Hoffnung. Und dann kommen sie und bitten, dass er ihm die Hände auflege. Merkwürdig. Wieso bitten sie, dass sie ihm die Hände auflegen? Die sagen nicht, bitte helf ihm. Sie sagen, bitte leg ihm die Hände auf. Hä? Warum bitten sie das? Was denkt ihr? Weil sie das ständig gesehen haben oder gehört haben. Wahrscheinlich gehört haben. Gesehen haben sie nicht viel. Aber sie haben gehört, wenn Jesus die Hände auflegt, passiert was. Haben sie es verstanden? Nee. Aber sie haben gehört, wenn er die Hände auflegt, dann passiert was. Und wieso haben sie das gehört? Weil Jesus das ständig getan hat. Lies das Markus-Evangelium durch und ein Wunder nach dem anderen heißt, und er legt ihnen die Hände auf. Warum macht Jesus das? Könnte Jesus einfach nur denken, es würde passieren? Könnte er einfach sagen, es würde passieren? Ja, warum legt er die Hand auf? Da passiert was Magisches? Nein. Wisst ihr, was Jesus damit macht? Er macht, was niemand machen würde. Er geht zu einem Leprakranken und fasst ihn an. Er geht zu einem Aussätzigen und fasst ihn an. Er geht zu einem Tauben und fasst ihn an. Er geht zu einem Blinden und fasst ihn an. Das bedeutet Gott mit uns. Es ist Begegnung, es ist Zuneigung, es ist Annahme, es ist Zärtlichkeit. Er nimmt jemanden wirklich in den Arm und das ist tiefe Zuneigung Jesus an Menschen. Warum haben die Menschen die nicht angefasst? Die sind unrein, die sind krank, die stinken, die sind eklig, ausgeschlossen. Und Jesus kommt, Gott wird Mensch und darf ich sagen, und umarmt einen Mensch, einen Stinkenden, einen Kranken, und er umarmt ihn. Das ist Liebe. Das ist tiefe Zuneigung. Und darum ist es ein, ich weiß nicht, ob ihr das so beim Lesen empfunden habt, das ist einer der zärtlichsten Wunder Jesu, die er getan hat. Was ist euch bitte aufgestoßen bei dem Lesen? Mir beim ersten Mal und spuckend, speiend, legte seinen Finger in seine Ohren beziehungsweise auf seine Zunge. Eklig. Und du sagst, heute geht ja gar nicht. Die Öffnungen gehören uns. Versteht ihr, was ich meine? Und ich möchte euch zeigen und behaupten, das ist das Zärtlichste, was Jesus gemacht hat. Für den Mann war das das Schönste, was er je erlebt hat. Vielleicht empfindest du das nicht so. Für ihn war das so. Und es beginnt damit, dass sie ihn bitten, das zu tun, was er tut, und sie wissen gar nicht, was sie eigentlich wirklich bitten. Sie wissen nur, das hat er immer so gemacht. Aber das ist die Zuwendung Jesu zu diesen Menschen, zu den Armen. Gucken wir uns das mal an, wie er das macht, wie er heilt. Gucken wir uns diesen Akt der Zuneigung ganz kurz an. Dann heißt es als erstes, und er nahm ihn von der Volksmenge beiseite. Das ist das Erste. Er nimmt ihn beiseite. Warum? Er hätte doch mittendrin heilen können, oder? Hat er schon ein paar Mal gemacht. Warum nimmt er ihn beiseite? Und parallel dazu, beim anderen Wunder, hat er sogar ihn bei der Hand und führt ihn erstmal. Könnt ihr euch vorstellen, eine riesen Volksmenge da. Und jetzt bringen so ein paar Leute ihn zu Jesus und er steht da, er hört nichts. Er hat keine Ahnung, was da geredet wird. Kann sich auf sich selbst nicht aufmerksam machen, kann er nicht gescheit reden. Kann nicht sagen, Jesus, bitte hilf mir, ich habe ein Problem mit dem Hören und Reden. Er kann das gar nicht. Aber wisst ihr, was als erstes passiert? Jesus nimmt ihn wahr, nimmt ihn und geht mit ihm weg von den Menschen und ist jetzt nur mit ihm allein. Allein das ist doch der Hammer. Das heißt, er nimmt sich ganz besonders Zeit für ihn. Er nimmt ihn aus der Menge raus und sagt, du bist mir jetzt wichtig. Ich höre mich, oder ich schaue mich dich an. Ich widme nicht mehr. Warte mal beim Arzt, abgesehen vom Wartezimmer, wo man dann ewig wartet und freut, also, dass man mal drankommt. Dann kommt man dran und dann hat man das Gefühl, dass der Arzt einfach mal schnell dich durchwinken möchte. Frag, ja, ich habe es ein paar Mal erlebt, dann sitze ich da und dann muss ich Diagnose stellen, was ich habe. Ja, muss ich sagen, ja, wo liegt das Problem? Ja, deswegen bin ich jetzt da, bin krank, helfen Sie mir. Ja, wo liegt das Problem? Was haben Sie? Und dann, wenn ich dann sage, habe das und das, ja, soll ich Sie krank schreiben? Ja, danke, deswegen bin ich nicht hier. Manche schon, ich nicht. Ich will das helfen. Ja, ich google mal. Ich habe aber auch einen Arzt erlebt. Da komme ich rein und er nimmt sich Zeit. Er fragt nach, meinetwegen holt ein Buch oder googelt, aber meistens überlegt, fragt nochmal nach dem Symptom, wann ist das eingetreten, welche Folgen gab, und nimmt sich Zeit und die Zeit geht rum und ich denke, guck mal, der nimmt sich Zeit, allein das ist doch gut, oder? Das ist, was Jesus macht, der wahre Arzt. Er nimmt sich Zeit. Und zwar ganz bewusst für ihn. Egal, wie viele Menschen da in dem Wartezimmer gerade warten. Er nimmt sich Zeit. Und das ist der erste Zuneigungsakt zu diesen Menschen. Er wird von Jesus wahrgenommen. Jesus nennt ihn, er führt ihn beiseite und hilft ihm. Allein, er hat mich wahrgenommen. Er hat mich wahrgenommen. Sowas hat er wahrscheinlich in dieser Weise noch nie erlebt. Dieser berühmte Mann. Guckt mal, das Nächste. Nehmt ihn beiseite. Darf ich kurz, bevor ich euch das Nächste sage, was ist das Grundproblem von diesem Menschen? Er kann nicht hören, richtig? Was kann man nicht tun, um ihm zu helfen? Mit dem Reden. Was muss man bei Menschen, die nicht hören können, was muss man mit ihm tun? Zeigen. Und wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir, was Jesus hier tut. Verstehen wir sogar die Spucke. Jesus muss ihn zeigen. Und allein, dass er ihn bei der Hand nimmt, ihn zur Seite nimmt, zeigt er ihm etwas. Was Jesus hier macht, er zeigt eine Gegenstandslektion nach dann. Er zeigt. Das ist ein herrlicher Pädagoge. Er zeigt ihm etwas. Was zeigt er ihm? Also folgendes, was zeigt ihm? Wir gehen schnell weiter. Und dann heißt es, und nimmt ihn beiseite, Vers 33 in der Mitte, legte seine Finger in seine Ohren. Komisch. Puck. Rein. Hoffentlich hat er sie vorher geputzt. Ja. Warum macht er das? Wieso legt er die Finger in die Ohren? Hätte er doch die Hände auflegen können so und sagen, Hephata. Hätte er machen können. Er legt aber seine Finger in die Ohren. Vielleicht die Freunde, die dabei standen, oder was macht er da Komisches? Wir haben ja gefragt, Hände auflegen, und da steckt die Finger in die Ohren. Aber wir verstehen, was Jesus hier macht. Er zeigt ihm etwas. Und was zeigt er ihm hier? Ich weiß, was dein Problem ist. Denn was ist dein Problem? In erster Linie nicht deine Zunge. In erster Linie ist dein Problem sind deine Ohren. Gell, du hörst nichts. Ja. Ach so, gell? Ja, genau das. Dein Problem sind deine Ohren. Oh, ich kann mir vorstellen, in dem Moment, oh, er ist auf dem richtigen Weg. Ja, genau. Meine Ohren. Oh, gut. Das macht Jesus, gell? Deine Ohren. Wir müssen deine Ohren in Ordnung bringen. Genau. Aber Jesus weiß, welche Auswirkungen. Der hat nicht nur das Problem, dass er nicht hören kann, darum kann er auch nicht reden. Und wisst ihr, was er da macht? Er legt seine Finger auf seine Zunge. Und das aber irgendwie eklig. Noch ekliger als die Ohrenstopferei. Er speiend heißt er, spuckend. Jetzt, ich persönlich, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß es nicht. Irgendwann können wir Jesus fragen. Hat Jesus gesagt, Mama, ah. Dann hat er reingespuckt. Ich vermute eher nicht. Und selbst wenn er es getan hat, ich erkläre es euch, dann wird es verständlich. Aber ich vermute eher nicht, dass er ihn dann auf seine Zunge gespuckt hat. Und er gedacht, was soll das? Willst du mich beleidigen? Was er gemacht hat, ist folgendes, was ich glaube. Er hat so gemacht. Und dann auf seine Zunge gespuckt. Hat seinen Finger bespeit und hat mit diesem Speichel, seinem Speichel, hat er auf seine Zunge gefasst. Du denkst, ja gut, immer noch eklig. Warum macht Jesus das? Wisst ihr, was meine Eltern gemacht haben, als ich jung war? Und ich irgendwo mal nach Hause kam. Und gerade kein Waschbecken in der Nähe war. Haben mich geputzt. Oh, du bist ja dreckig. Und ich habe das echt, ich liebe meine Eltern. Aber ich habe das... Oh. Und ich war sauber. Ich war sauber. Warum spuckt man, wenn man kein Wasser gerade hat? Warum nimmt man Wasser normalerweise? Reinigen. Wenn Jesus heißt, er spuckte, übrigens in der anderen Klammer vom Wunder, als er ihn die Augen, dann spuckt er auch. Der junge Jesus, du? Ja, ich verkneif's mir. Warum macht das Jesus? Weil Jesus hier etwas zeigt.
Und was zeigt er? Du brauchst Reinigung.
Du musst hören können, deine Ohren müssen aufgetan werden und deine Zunge muss gereinigt werden. Kennt ihr den Propheten, der gesagt hat, meine Lippen sind unrein? Und was bekam er auf seine Zunge drauf? Die müssen gereinigt werden, um ein Zeugnis, um reden zu können, so zu reden zu können, dass Gott verherrlicht. Jesus muss reinigen. Das heißt, das ist nichts Ekliges. Und glaub mir, so viel Zuneigung hatte man noch nie erlebt. Ich bin mir sicher, da hat das für ihn was nicht eklig. Jesus zeigt mir, ich weiß, wo das Problem ist und ich werd das machen. Ich mach, dass du reden kannst. Gewaltig, oder? Ich mach, dass du reden kannst. Und da passiert Folgendes. Noch nicht fertig. Ich muss aber gleich fertig werden. Ist aber fast fertig. Also legt er seinen Finger in seine Ohren, zeigt ihm das. Nein, Problem sind die Ohren. Dann mit seinen Fingern berührt er die Zunge, speien, sagt, wir müssen die Zunge reinigen. Wir müssen sie sprechbar machen. Und dann, interessanterweise, heißt es, und blickt zum Himmel. Nachdem er es gemacht hat, guckt er hoch. Warum macht er das jetzt? Was ist im Himmel? Der Vater im Himmel. Warum guckt Jesus hoch? Um ihm was zu zeigen. Das Wunder, das du gleich erleben wirst, kommt vom Vater im Himmel. Denn Jesus ist gekommen, alles zu tun, was der Vater ihn tun will. Damit der Vater verherrlicht im Himmel. Jesus sagt, was wir jetzt gleich machen, das wird der Vater machen. Das Wunder, es kommt nicht von der Erde, das Wunder kommt nicht vom Beelzebub, das Wunder kommt vom Vater im Himmel. Er guckt hoch und man weiß, ah, okay. Jesus wendet sich an den Vater. So, so, so wichtig. Ich lasse es als kurze Information aus Zeitgründen nicht tiefer darauf hineingehen. Aber er ist immer noch nicht fertig. Guckt hoch und dann seufzt und spricht er zu ihm. Dann seufzt er, guckt hoch, sagt, es kommt vom Vater. Und dann macht er, warum? Weil dieses Seufzen, das Seufzen ist, das wir zum Beispiel im Römerbrief finden, Kapitel 8. Dass die Schöpfung seufzt. Dass wir seufzen. Und wer seufzt noch? Der Geist. Warum? Weil er sich für uns, für Gott verwendet. Was Jesus damit ausdrückt, ist Folgendes. Es tut in meinem Herzen weh. Ich habe Mitleid. Ich verwende mich für dich, weil dein Leid, was mit mir in meinem Herzen macht, und wie soll es ihm ausdrücken, sagen, das tut mir so leid. Ich will dir helfen. Wie soll er es ihm sagen? Er kann es nicht hören. Also zeigt es ihm. Und wisst ihr, was macht? Und man kann das Seufzen sehen und sogar riechen. Ihr versteht, was? Wenn man seufzt, atmet man ein und aus. Und man weiß, oh, der Junge hat geseufzt. Irgendwas stimmt gerade nicht. Jesus drückt sein Mitleid aus. Und er sieht es. Dieser Mann steht da und erlebt eine Lektion, wie die wenigsten sie erleben. Er erlebt eine Zuneigung und eine Erklärung dessen, was gerade geschieht, wie die Juden da nie erlebt haben. Die hören konnten, die sehen konnten. Wie intensiv widmet sich Jesus ihnen zu. Und dann spricht er. Und dann spricht er. Ein Wort, Ephata. Und wisst ihr, was passiert? Ich sage euch, was nicht passiert ist. Und dieser Mann ging und so nach 3 Wochen merkte, oh, ich kann die ersten Vögel hören. Und so nach ein paar weiteren Monaten, oh, ich kann die Stimmen hören. Und nach einem halben Jahr sagte er, oh, ich kann alles hören und freute sich. Und dann besuchte eine Lokopädie-Schule und lernte die ersten Wörter auszusprechen und lernte die ersten Sätze zu bilden und seine Sprache wurde von Monat zu Monat deutlicher und später war er ein begnadeter Politiker. Ja. Das ist nicht das, was passiert ist. Wisst ihr, was passiert, wenn Jesus heilt? Und er wurde sofort gesund. Das bedeutet, werde geöffnet und sogleich in einem Augenblick
In einem Augenblick wurden seine Ohren geöffnet und die Fesseln seiner Zungen wurden gelöst und er redete richtig. Könnt ihr euch das vorstellen? In einem Zack, er hört und er redet richtig. Er muss die Worte nicht lernen, die er jetzt hören kann. Er kann auf einmal reden. Seine Zunge ist gereinigt. Seine Ohren sind gereinigt. Er kann richtig hören, richtig verstehen und richtig reden. Wisst ihr, was hier passiert? Ein Wunder. Und welches Wunder? Ein Schöpfungswunder. Das, was vorher nicht da war, kann Jesus uns helfen, wenn wir beten und wir fortschreiten, gesund werden. Absolut. Aber warum macht Jesus das hier so? Es wird deutlich, es ist hier der Schöpfer am Werk. Es ist der Mann am Werk, der vor Ewigkeit war. Und das ist der, der das Wort ist und der sagt, es werde und es wird. Und er sprach und es wurde. Und es wurde nicht nur gut, sondern es wurde sehr gut. Hier ist der Schöpfer am Werk. Das ist, was Jesus zeigen möchte. Habt ihr noch kurz Geduld? Ich muss kurz fertig machen. Wir behalten und verstehen, hier findet ein Schöpfungsakt statt. Warum ist das wichtig? Wir lesen weiter, Vers 36. Jetzt kommt etwas Merkwürdiges. Nach diesem grandiösen Ereignis würden wir sagen, jetzt lauf in die Welt und rede. Rede so viel du kannst. Schweige nicht. Predige, evangelisiere, bezeuge. Und vielleicht ist er jetzt auch voller... Er würde gerne jetzt ausprobieren, sein Mundwerk. Wie funktioniert das Reden? Ich kann mir vorstellen, den hast du jetzt nicht mal zum Schweigen gebracht. Der hat nur noch geredet. Der hat nur noch geredet. Alles nachgeholt. Alles, was er sagen wollte, hat er gesagt. Aber schaut mal, Vers 36. Und er gebot ihnen, dass sie niemand sagen sollten. Je mehr er es ihnen aber gebot, das liebe ich, desto mehr machten sie über ihn alle Massen bekannt. Je mehr er sagte, nichts sagen, umso mehr haben sie es gesagt. Ich las den Text, dann dachte ich, wir müssen unsere Missionsstrategie überdenken. Wir machen das falsch. Je mehr wir sagen, wir sollen reden, je weniger sagen wir. Je mehr wir bitten, geht in die Welt, umso weniger passiert es. Bei Jesus ist es umgekehrt. Je mehr er sagte, nichts machen, haben sie es getan. Dachte ich, ich habe mir überlegt, einen Monat lang mal das auszuprobieren. Ein halbes Jahr vielleicht. Mal gucken, vielleicht funktioniert es. Der Gemeinde zu sagen, ihr dürft nichts erzählen. Wehe, ihr redet mit einem Nachbarn. Wehe mit euren Kollegen. Ich glaube, dass unsere Sündhaftigkeit so schlimm ist, dass wir allein aus Rebellion es tun würden. Weil wir gern ungehorsam sind. Wir würden sagen, jetzt wische ich den Pastor aus und ich werde es sagen. Gerade was verboten ist, das wollen wir tun. Aber der Grund ist nicht der. Warum? Warum verbietet Jesus es ihnen und sagt, redet nicht? Das ist das berühmte Markus-Geheimnis. Es gibt viele Gründe. Also es ist nicht nur einer, aber es sind mehrschichtig. Aber ein und das ist der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, wenn sie an diesem Punkt Jesus bezeugen würden, wisst ihr, was dann wäre? Sie würden ein verkürztes Evangelium predigen. Was für ein Zeugnis von Jesus würden sie ablegen? Er tut Wunder. Er kann Taube hörend machen. Er kann Stumme redend machen. Er kann Blinde sehen machen. Er kann Brot machen aus wenig. Er kann aus Wasser Wein machen. Er kann Lahme gehend machen. Leprakranke heilen. Boah! Hast du ein Problem? Ab zu Jesus. Abgesehen, das wäre ein Wohlstandsevangelium. Verstehen wir, warum Jesus sagt, nicht weiterreden? Warum? Der Hauptgrund, weil das Evangelium noch nicht fertig war. Wir sind hier an dem Bereich, wo Jesus nur seine Person vorstellt. Was wissen sie noch nicht? Sein Werk. Und später, die können ihn als Person toll finden, sie werden aber beim Werk ihn verwerfen. Man kann Jesus toll finden als Person, aber wenn man dann hört, was er sagt, was er tun wird und warum er es tun wird, dann wird man ihn nicht mehr toll finden. Und an diesem Punkt würden sie nur von dieser tollen Person Jesu Zeugnis geben, aber würden nicht davon erzählen, was er für sie tun muss und tun wird. Und ab dem Moment, wo Jesus anfängt, das zu sagen, Kapitel 8, ab der Mitte, sagt der Petrus, das widerfahre dir bloß nicht. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Geh hinter mich, Satan. Steh mir nicht im Weg.
absolutes Unverständnis vom Werk. Es reicht nicht nur an Jesus zu glauben. Wir müssen verstehen, was Jesus tut und getan hat. Das müssen wir glauben. Und er ist nicht in diese Welt gekommen, nur damit wir das mit die Tauben hören und damit sie richtig reden. Er ist gekommen, damit die wahren Ohren aufgetan werden und die wahre Zunge gereinigt wird und die wahren Augen geöffnet werden. Darum ist er in die Welt gekommen. Und darum sagt er hier nicht reden. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht das Eigentliche. Doch, doch. Wenn wir das jetzt erzählen, werden alle glauben. Von wegen. Erinnert euch, wie war es in Jerusalem oder in Israel? Wie war das? Wie viele solche Zeichen hat er getan? Viele. Glaubten sie? Eben nicht. Das ist der Punkt. Das ist eine wichtige Lehre, die wir hier haben. Und ich komme zum Schluss. Und wisst ihr was? Das Herrlichste kommt sogar noch. Das Beste an diesem Text ist jetzt. Und dafür habe ich eine Minute. Schaut mal. Je mehr aber sie von ihnen reden, desto mehr machten sie über ihn allemaßen bekannt, nur nebenbei. Wisst ihr warum? Weil sie so begeistert waren. Sie waren so außer sich, sie konnten nicht schweigen. Ich glaube sogar, dass das oft der Grund ist, warum wir nicht reden, weil wir nicht mehr begeistert sind. Wir sind nicht mehr von unserem Herrn begeistert. Wir staunen nicht mehr über ihn. Was haben wir dann weiterzugeben? Was haben wir weiterzuerzählen? Ich weiß, dass das sehr kurz ist. Es gibt andere Gründe, aber einer kann schon sein. Wenn das Herz voll ist, dann geht der Mund halt über. Und der war so voll, der ging über. Ob das richtig alles war, das ist eine andere Sache. Ob sie richtig erzählt haben. Jesus sagt, nein, viel zu kurz, aber sie haben geredet. Und dann passiert Folgendes. Und sie gerieten im höchsten Maß außer sich, das ist, die flippen aus. Und dann sagen sie, er hat alles wohl gemacht. Wir können anders übersetzen. Er hat alles sehr gut gemacht. Und wenn ich das sage, was haben Sie verstanden? Beziehungsweise was bezeugen Sie, ob Sie es verstanden haben? Dass es der ist, der alles sehr gut macht. Schon nicht schlecht, gell? Das Zeugen aus dem Mund der Heiden, er ist der, der alles gut macht. Und zwar nicht nur die Ohren und die Augen, die Zunge in dem Fall, kommen Augen später, sondern er macht alles gut. Und dann sagen sie etwas. Er macht sowohl die Tauben hören, als auch die Stummen reden. Ha. Das Interessante ist, was Markus hier an dieser Stelle macht, inspiriert durch den Heiligen Geist, ist höchst interessant und auf ersten Blick nicht zu erkennen. Das Interessante dabei ist, dass dieses Wort, das er hier für Tauben verwendet, gibt es in der Bibel nur noch an einer anderen einzigen Stelle. Wir haben vorher im Text, heißt es, und sie bringen einen Tauben zu ihm. Und sie bezeugen und sagen, er macht Tauben hörend. Und das sind zwei verschiedene Wörter hier im Text im Griechischen. Warum verwendet Markus beim zweiten Mal ein anderes Wort? Die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Elixix, das ist, in dieser Bibel wird eine Stelle, und zwar aus Jesaja 35, Vers 3, da gibt es eine Stelle, die nur diese Stelle hat dieses Wort drin. Ich lese es zum Schluss vor. Jesaja, und jetzt kommen wir eigentlich zu meinem Lieblingsthema, Jesus im Alten Testament. Jesaja 35, wenn ihr das habt, schlagt es mit mir auf. Ich überziehe heute, aber ich komme wieder erst in einem Jahr oder so, dann könnt ihr ja holen und durchatmen. Es ist so herrlich, es ist so herrlich. Darf ich euch nur kurz, bevor ich das lese, und dann, das erklärt sich fast von selbst. Als Jesus nach Sidon geht, wisst ihr, was da oben ist? Und dann, später geht nach unten, das ist das heutige Libanon. Ja? Nur wenn ich das lese, das ist wichtig. Okay, ich lese euch. Freuden werden, 35 ab 1, okay? Und ich gucke mal, wie weit. 35, 1. Freuen wird sich die Wüste und das dürre Land jauchzen, wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Das heißt, die werden ausflippen. Da wird etwas passieren. Freude, Jubel. Was wird passieren in der Steppe? Was wird passieren in der Wüste? Das heißt, in einem dürren Land, ausgetrockneten Land, toten Land. Dann heißt, sie wird in voller Blüte stehen und jauchzen. Ja, jauchzen und jubeln. verherrlichen, anbetend, ausflippend, Mund nicht halten könnend, nicht schweigend, definitiv. Warum? Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Warum? Sie sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Warum werden sie ausflippen? Weil sie den sehen werden, der alles gut macht. Und zwar alles sehr gut macht. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen und auf einmal, da wo totes Land ist, wird auf einmal Leben geben. Wir lesen weiter. Stärkt die schlafenden Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark. Fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Libanon wird sich freuen, weil ihnen wird gesagt, das ist euer Gott. Von wem ist die Rede? Wir lesen weiter. Dann ist klar. Rache kommt. Die Vergeltung kommt. Wieso Rache, wieso Vergeltung? Er selbst kommt und wird euch retten. Die Sünde wird gerecht. Die Vergeltung wird geübt. Aber darin wird was stattfinden. Rettung, eure Rettung. Denn er wird die Strafe auf sich nehmen. Er wird alle Krankheiten auf sich nehmen. Jesaja 53. Wir sind in Jesaja. Es wird ja weiter entfaltet. Daher die Freude, der Retter ist da, der Gott ist da. Libanon freut sich, die Wüste blüht. Und wann wird das sein? Wann wird das sein? Ich verrate euch, was ist schon passiert. Markus hat darüber geschrieben. Es wird nicht etwas sein, was irgendwann mal später passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Es ist schon stattgefunden. Und darum führt Markus das an. Und der Geist in der Weise macht einen Link, um dir und mir zu zeigen, was erfüllte Prophetie ist. Das ist, was da passierte, ist erfüllte Prophetie. Schaut nur mit mir Vers 5. Wann? Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben. Und das ist das Wort, das wir nur im Markus an dieser Stelle finden. Da wird ein Link gemacht. Er sagt, das ist das Gleiche. Und zwar nicht das ist das. Und dann heißt es, und die Ohren der Tauben geöffnet, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Wisst ihr, was hier passiert? Hier wird verheißen, das, was wir in Markus Kapitel 7 gelesen haben. In Markus Kapitel 7 ist Erfüllung. In Jesaja 35 ist Verheißung. Das ist die Bestätigung. Jesus ist der Knecht Gottes, das Licht der Nationen. Er ist, der die Schuld der Welt auf sich nimmt, der ganzen Welt. Er ist es. Und Jesus ist hier bei den Heiden und offenbart ihnen eine Herrlichkeit, die Erfüllung von Jesaja 35, eigentlich von dem ganzen Jesaja-Buch. Könnt ihr mir da folgen? Das ist zwar jetzt sehr, sehr kurz, aber das genügt, denn die Zeit ist rum. Ich hoffe, ihr versteht, warum mich dieser Text so begeistert. Nicht nur, weil der Kontext so herrlich und klar ist und so fein aufgebaut ist. Nicht nur, weil wir präzise eine Prophetie hier haben, sondern weil wir sehen, in was für einer Zuneigung und in Zärtlichkeit Gott Mensch wird und sich den Menschen zuwendet. Und wie er ganz genau weiß, was jeder von uns braucht. Wie er dir und mir beibringt, an ihn zu glauben. Und das ganz individuell. Bei dem muss er die Augen öffnen, bei dem muss er die Ohren öffnen, bei dem muss er spucken. Darf ich sagen, bei allen muss er spucken, weil er muss reinigen.